Es ist so lange her, dass wir beide uns mal wieder unterhalten. Und es ist so viel passiert in der Zeit. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll. Und ich hoffe, ihr da draußen auch, dass es wieder losgeht mit dem Major Talk, dass es wieder losgeht mit der NFL. Passend zum gleichen Zeitpunkt. Man könnte fast schon denken, da steckt Strategie dahinter. Aber tatsächlich freue ich mich einfach nur darauf, dass wir uns heute mal wieder hören, Ferdi. Und deswegen grüße ich dich am Anfang und hoffe, dir geht's gut. Moin, Ferdi.
Moin, mir geht's auch sehr gut. Wie dir offensichtlich, klingst wieder sehr gesund, Junge. Für alle, die sich fragen, wieso wir so lange nicht im Einsatz waren, es gibt verschiedene Gründe. Wir haben natürlich zum einen Urlaub und Bjarne, der macht das nicht für halbe Sachen. Der geht wirklich in die Sonne, ins Ausland und lässt es sich gut gehen. Ich war selber so ein bisschen beschäftigt, damit mal den Lebenslauf aufzufrischen. Deswegen sind wir erst heute für euch wieder da, aber wie du schon sagst, pünktlich zum Start der NFL. Da haben wir nichts Großes verpasst. Preseason ist ja immer so ein bisschen Showlaufen für die ganzen Rookies und deswegen wird es heute mal so ein bisschen um Tacheles gehen.
Tacheles, du sprichst es schon an. Einige Punkte auf dem Radar. Deswegen wollen wir gar nicht lange drum rumsprechen. Wie gesagt, schön, dass wir wieder da sind und mit der NFL starten, denn dort geht es auch wieder los. Passend dazu, dass wir heute hier starten, geht es in der NFL wieder los und da hat es direkt, glaube ich, im Opening Game ein bisschen gekracht, Ferdi.
Genau, vielleicht bevor ich auf die Partie Buccaneers gegen Cowboys eingehe, muss man sagen, wir feiern vielleicht so eine zweite Premiere bei diesem Podcast, denn zum ersten Mal sprechen wir über Live-Football, der auch wirklich vor unserer Nase ist. Wir hatten eine Super Bowl-Folge als Einstieg in diesen Podcast und danach war ja Offseason in dieser Liga. Und jetzt geht's endlich los nach einem sehr langen Sommer, wie ich finde, endlich wieder Football und es war eigentlich eine Partie, die hat schon alles geboten. Man wusste ganz genau, Buccaneers gegen Cowboys, das ist ein mögliches Week-One-Spiel. Und eigentlich gab es noch so die Partie Buccaneers Bills, die war auch möglich. Aber das mit den Cowboys, da hat sich einfach vieles angeboten. Es war eine super Geschichte, die da geschrieben wurde. Die Buccaneers natürlich, die alle Starter aus dem Super Bowl mit zurückgebracht haben. Dementsprechend auch das Team, das es zu schlagen gilt, keine Frage. Und die Cowboys auf der anderen Seite nach einem sehr schwachen Jahr mit vielen Verletzungen. Man darf nicht vergessen, Mike McCarthy war damals noch in seinem ersten Jahr, keine Preseason. Auch das alles Faktoren, die da reinspielen, wieso das Jahr unfassbar schwierig war für die Cowboys. Jetzt war Dak Prescott wieder zurück, dafür fehlte aber Zach Martin, ein ganz wichtiger Spieler in der O-Line, der Prescott schützen soll. Der hat sich nämlich mit Corona infiziert und hat es nicht rechtzeitig geschafft, in den Kader runter von der Covid-Liste zu kommen. Deswegen da wieder so ein kleines Verletzungspech für die Cowboys, bevor es wieder losging. Aber naja, Verletzungspech, bevor es losgeht, da können wir ja mal die Baltimore Ravens fragen. Auch das ein Thema, wo wir vielleicht kurz in ein paar Minuten drüber sprechen können. Auf jeden Fall, willkommen zu der Partie. Es ist natürlich immer höchst emotional, die größte Saison aller Zeiten. Sie ist gestartet und es endete mit einem 31 zu 29 Sieg für die Tampa Bay Buccaneers, für den Titelverteidiger. Eine Partie, die unfassbar spannend war. Sie war hochklassig mit vielen Big Plays, mit vielen Highlights und einem Lowlight aus Cowboys Sicht. Und das war Kicker Greg Zuerlein, denn der hat insgesamt 7 Punkte liegen lassen. Ich würde sagen, 4 davon waren klares Muss. Die muss er machen, Extra Point und ein sehr machbares Field Goal verkickt. Ist die Rechnung wirklich so einfach, Bjarne, dass man sagt, 4 Punkte mehr, die er machen muss und die Cowboys gewinnen die Partie?
Naja gut, am Endeffekt hast du es ja eben schon gesagt, es ist 31 zu 29 am Ende, 4 Punkte oben drauf und sie holen sich's. Und es sind halt genauso, wie du es eben schon angesprochen hast, so Field-Goal-Geschichten, das sind Sachen, das erwarte ich eigentlich auf dem Niveau, dass das reingeht, dass es das ein klarer Punkt ist, der wichtig ist nochmal, beziehungsweise Extra-Point. Keine Ahnung, man sieht es ja am Ende, dass es wirklich auf Messerschneide war und dass die Bucks, da wirst du ja wahrscheinlich gleich auch nochmal zu kommen, sich das Ganze halt geholt haben, dadurch, dass ihr Kicker nicht gepatzt hat, sondern nochmal einen richtig, richtig guten Kick rausgeholt hat. Und das entscheidet manchmal auf einem Niveau, wo ja beide sich so ein bisschen unschlüssig waren, was sie heute überhaupt machen wollen. Also Grant wurde eigentlich gefühlt ja gar nicht, wurde eigentlich nur geworfen und beide waren sich so ein bisschen unschlüssig. Ich hatte teilweise das Gefühl, auch die Coaches wussten nicht, was wollen wir hier heute eigentlich. Dann waren manchmal der 4. Versuch und irgendwie noch 5 Yards und dann punten die plötzlich und ich denke mir, was ist denn jetzt gerade los? Also warum spielt ihr das nicht zu Ende aus? Und in so einem Spiel, wo dann die Nervosität am Ende kommt, können dann halt diese kleinen Extrapunkte, diese vergebenen Field Goals dafür sorgen, dass du so ein Spiel verlierst. Und deswegen hast du ihn, glaube ich, als zurecht gemarkt, als so ein bisschen das Problem an dem Tag der Cowboys.
Er sieht es persönlich genau wie du. Er sagt in einem Interview nach dem Spiel, wenn ich hier heute meinen Job mache, dann gewinnen wir das Spiel. Ich habe die Jungs heute hängen lassen. Diese Niederlage geht nur auf meine Kappe. Und Man muss sagen, du hast gerade gesagt, es wurde sehr viel gepasst. Das war natürlich für die Cowboys so ein bisschen problematisch, denn man hat sich schon erhofft, dass Ezekiel Elliott wahrscheinlich so ein bisschen mehr Entlastung von Prescott Schulter nehmen kann. Apropos Schulter, der Junge war auch schon wieder in der Preseason verletzt, weil die Schulter zu sehr belastet wurde. Also auch da wirklich Probleme, wo man hoffte, Prescott bekommt die Unterstützung. Die blieb aus. Er hat trotzdem ein Riesenspiel gemacht mit 42 von 58 angebrachten Pässen, 403 Yards, 3 Touchdowns, nur eine Interception, und diese Interception, die geht zu 90% auf CeeDee Lamb, der einfach nicht festgehalten hat in diesem Moment. Er ist viermal gelaufen, das war gut zu sehen, für 13 Yards. Ich persönlich fand, er wirkte etwas steif, wenn er gelaufen ist. Wie hast du es bewertet, Bjarne?
Also ich fand ihn wirklich, wie du es eben gesagt hast, erstmal überraschend gut dafür, dass er halt wirklich so lange ausgefallen ist und dann wieder mit Schulterproblemen im Trainingscamp. Das haben wir ja auch schon mal besprochen vor ein paar Wochen, wo wir beide gesagt haben, uiuiui, okay, wo soll das denn jetzt eigentlich hinführen? Und dafür hat er es wirklich gut gemacht, sich in der Pocket wirklich exzellent bewegt, war unfassbar ruhig, hatte ich das Gefühl. Trotzdem hat man ihm schon angemerkt, okay, so eine, wie du es eben gesagt hast, eine generelle Physis, da muss noch ein bisschen mehr kommen, ne, auch von der Armstärke her. Und auch, wie du hast es mit steif umschrieben, ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber dafür, dass es jetzt sein erstes Spiel war und er, wie gesagt, das Trainingscamp nicht zu 100% absolvieren konnte, für mich wirklich überraschend gewesen und auf jeden Fall einer der positiven Merkmale an diesem Spieltag.
Prescott meinte selber, er hat besser gespielt als davor. Und das soll schon was heißen, denn der Junge hat sehr viele Headlines geschrieben. Und er war gut, sein bester Freund, das hat man vielleicht, wenn jemand Hard Knocks gesehen hat, ganz gut erkennen können. Ezekiel Elliott hat nur 33 Yards erlaufen können, also der kein Faktor in dieser Partie. Und vielleicht auch das der Grund, wieso es für die Cowboys nicht ganz gereicht hat. Das Clock-Management fällt dann natürlich schwierig, wenn du nicht laufen kannst. Wir kommen aber zurück auf den Endstand. Den haben die Bucks ja für sich entschieden, aber kurz vor Schluss, eine Minute 30 ungefähr, da führten die Cowboys tatsächlich mit 29 zu 28, nachdem Greg Zuerlein mal einen Kick reingemacht hat. Und es war dann dieser Moment, wo schon sofort Tom Brady von der NBC eingeblendet wurde, wie er an der Seitenlinie steht. Und du hast diesen Blick drauf und du weißt, okay, der Mann hat Hunger auf den Sieg. Und wären da jetzt keine Flutlichter, dann willst du dem Typen auch nicht nachts über den Weg laufen. So einfach ist das. Und man wusste schon genau, was passiert. Es ist typisch Brady. Er ist da, wenn er gefragt ist. Es ist ja auch heftig. Ich meine, der Typ hat so viel gewonnen. Und was jetzt rauskam in der Offseason, ist, dass er zu Hause einen Trainingsraum hat, in dem eine Uhr hängt mit einem Super Bowl Countdown. Und die hat er sofort neu geladen, nachdem er nach dem Super Bowl Triumph in Tampa Bay nach Hause kam. Also der Junge ist noch lange nicht fertig. Das sagt alles zu Tom Brady. Und wieso es am Ende dann den Game-Winning-Drive gab mit dem Field Goal von Ryan Suckup. Der Kicker hat seinen Job gemacht, das war sein einziges Field Goal an dem Tag. Und so gewinnen die Buccaneers diesen Opener, ein richtig klasse Spiel, wie ich finde, es hat Spaß gemacht, es war kurzweilig. Und das Ganze kann man nicht aus Packers Sicht für dieses erste Wochenende behaupten, denn die hatten ja eine ganz turbulente Offseason hinter sich. Es ging gegen die Saints, komischerweise nicht in New Orleans, sondern in Jacksonville im Stadion der Jaguars, weil eben Hurricane Ida in Louisiana leider sehr viel Schaden angerichtet hat und die ehemalige Brees-Combo, das Team von Drew Brees, der mittlerweile jetzt beim Fernsehen arbeitet, die konnten nicht zu Hause spielen, haben sich in Texas vorbereitet auf Woche 1 und eben in Jacksonville gespielt. Es gibt Gerüchte, dass diese Wahl auf das Stadion in Florida nicht ohne Grund gefallen ist, denn Aaron Rodgers hat tatsächlich noch nie im Sunshine State gewonnen. Und das blieb auch in dieser Woche so. Es gab eine herbe 38-3 Schlappe aus Sicht der Packers. Und das, obwohl man als klarer Favorit in die Partie ging. Denn die Saints waren ja, wie schon angesprochen, ohne Brees nach so vielen Jahren und einen Super Bowl hat er geholt. Das war ein Riesenumbruch, der da erfolgt ist. Und auch Michael Thomas, der Star Receiver, nach Schwierigkeiten mit dem Front Office und einer Verletzung am Knöchel nicht mit dabei gewesen. Und dann hat auch eigentlich alles auf die Jungs von Green Bay hingedeutet, aber es war nichts, denn die hatten ja eine schwere Offseason. Rodgers, ganz großes Thema. Jetzt haben sie sich wieder irgendwie geeinigt. Randall Cobb kam, um ihn zu besänftigen. Es war aber kein gutes Spiel. 38-3, ich hab's gesagt. Bjarne, wer war da das Hauptaugenmerk für dich? War es die Defense der Saints oder doch Jameis Winston mit 5 Touchdowns?
Ihn hätte ich jetzt gerade eher am ehesten gesagt. Also ich glaube allgemein, es ist ein Spiel der Extreme gewesen. Das sagt das Ergebnis ja schon aus. Ne? Rodgers, glaube ich, höchste Regular-Season-Pleite überhaupt in seiner Karriere bisher und die ist nicht allzu kurz. Klar, die Packers sind für mich natürlich komplett enttäuschend. Ja, komplett enttäuschend. Die Defense, Offense, alles Mögliche. Da hast du ja eben auch schon was angedeutet. Kann man natürlich jetzt immer so von außen sagen, ja, da war ja auch so viel Unruhe die ganze Zeit dabei. Trotzdem hat diese Truppe eigentlich noch so viel Qualität. dass ich mir mehr als ein 38-3 gegen die New Orleans Saints vorgestellt hätte. Aber meine Güte, ich glaube, das Schöne, man muss ja manchmal vielleicht auch das Positive eher als das Negative rausheben, und das hast du eben schon angesprochen, das war Jameis Winston als Quarterback. Start, Debüt und gleich 5 Touchdowns, allgemein wirklich gut gespielt, sich gut bewegt und keine Interception geworfen. Das ist, glaube ich, der erste Quarterback überhaupt, der bei so einem Season-Opener, bei seinem eigenen Start, 5 Touchdowns und keine Interception wirft. Kann man sehen lassen, glaube ich. Also als Drew Brees Erbe, in Anführungszeichen, nicht allzu schlecht.
Auf jeden Fall eine starke Leistung. Man muss dazu aber sagen, viel mehr als diese 5 Touchdowns waren es nicht. Keine 150 Yards geworfen. Er hat einfach die Chancen gut genutzt, die seine Defense für ihn aufgelegt hat. Für Aaron Rodgers war es nicht nur die höchste Regular-Season-Pleite, es war die höchste Pleite in der NFL. Und wie du richtig sagst, die Karriere ist keine kurze. Von dem Mann, von den Cheeseheads. Und die Saints-Defense, die habe ich angesprochen, die war überragend. 2 Interceptions gegen Rodgers, der eigentlich kaum Interceptions wirft. Das ist also nochmal doppelt Gold wert. Insgesamt diese Interceptions mit 86 Yards im Return veredelt, was natürlich eine gute Field-Position verspricht, und die hat Winston, wie gesagt, gut genutzt. Ein Spieler, der leider jetzt erstmal fehlen wird bei den Saints, ist Marshawn Lattimore, Cornerback, absoluter Topstar in der Defense. Der hat einen Daumen oder hat sich am Daumen verletzt und wird jetzt erstmal operiert werden müssen. Er hat aber trotzdem nach dieser Partie einen neuen 5-Jahres-Vertrag bekommen in der Höhe von 97,6 Millionen US-Dollar und damit einer der bestbezahltesten Cornerbacks in der NFL, und das auch zu Recht. Das war die Partie in Florida, für mich die ganz große Überraschung dieser ersten Woche. Und eine Sache, die mich nicht überrascht hat, das ist die Leistung der Teams aus der NFC West. Sie wird auch schon nach dieser ersten Woche in den USA die NFC Best genannt, denn alle Teams sind so gut. Das hatten wir in der Offseason schon angesprochen. Das war klar, dass da alle Teams nicht nur gute Chancen auf die Playoffs haben, sondern auch an sich legitime Ansprüche auf eine Super Bowl-Teilnahme. Die Seahawks, 49ers, Cardinals und Rams, die sind mit einem Sieg gestartet, alle recht gut. Die Cardinals haben für mich am meisten überzeugt. Das habe ich so nicht erwartet gegen eigentlich eine starke Mannschaft aus Tennessee von den Titans. Die kam überhaupt nicht auf die Strecke. Klar, da ist es auch mal so die Thematik. Arthur Smith ist als Offensive Coordinator weg. Wie sieht das jetzt mit dem neuen Coordinator aus? Das war jetzt erstmal ein Realitätscheck in Woche 1 gegen die Cardinals, die mit Chandler Jones einen überragenden Spieler hatten. J.J. Watt auch ein gutes Debüt gegeben und vor allem in der Offensive Kyler Murray, der nochmal einen raufgelegt hat im Vergleich zur Vorsaison. Klar, es war nur Woche 1, wir müssen abwarten, wie der Trend da weitergeht, aber das hat sehr viel Mut gemacht für die Cardinals. Die Rams hatten gleich mal das Sunday-Night-Game gegen die Chicago Bears, da hatten ja viel überlegt, ist es wirklich Andy Dalton oder bekommt Justin Fields doch noch ein bisschen Starterzeit? Er war erstmal Backup, hat aber einen Touchdown erlaufen, und damit haben alle Erstrunden-Quarterbacks dieser Draft einen Touchdown erzielt, denn Trey Lance hat auch einen gepasst, und zwar gleich den ersten der Saison. Und auch die 49ers und Rams dann mit souveränen Siegen. Bei den 49ers wurde es dann tatsächlich hinten raus nochmal eng gegen die Detroit Lions. Nach einer komfortablen Führung wurde es im vierten Viertel richtig eng. Die Blamage konnte aber vermieden werden. Und die Seahawks, die fehlen dann noch. Die haben gewonnen gegen die Colts. Und das Ganze wirklich sehr unaufgeregt und ungefährdet. Das war sehr souverän. Für alle, die sich fragen, hat Carson Wentz gespielt? Ja, er wurde rechtzeitig fit tatsächlich, trotz der Fuß-OP. Und man muss sagen, alle Teams mit Big-Play-Format, mit Big-Plays auch dabei. Also da freue ich mich richtig auf die direkten Duelle, und die gibt es aber erst in Woche 4. Und da bin ich gespannt, ob da alle Teams mit 3-0 reingehen oder mit 2-1. Das denke ich ist möglich. Also das wird auf jeden Fall ein richtiges Highlight dieser Football-Saison. Diese Woche 4, Bjarne, welches Team aus der NFC West hat dich in Woche 1 am meisten überzeugt?
Schwierig zu sagen, weil alle 4 wirklich gut gespielt haben. Wie du es ja gesagt hast, ihre Favoritenrolle so ein bisschen zum Start gerecht geworden sind. Da ich vielleicht zumindest von den Rams am meisten gesehen habe, sage ich jetzt einfach mal die Los Angeles Rams, weil ich einfach fand, dass sie gegen die Bears am Ende, wie gesagt, 34-14 wirklich einen guten Auftritt hingelegt haben. Wir sprechen ja vielleicht gleich auch nochmal darüber, wer so ein bisschen unsere Überraschung der Woche ist oder unser Spieler der Woche. Der ist für mich bei den Rams dabei. Trotzdem, neben den Rams müssen sich auch die Cardinals genannt werden. Du hast es ja eben schon angesprochen. Sehr, sehr guten Auftritt hingelegt gegen Tennessee, und vielleicht die beiden so ein bisschen herauszuheben. Für mich aber, um die eine Antwort zu geben, die Rams.
Gut, dann wollen wir doch gleich mal weiterschauen auf unsere Top-Performer oder auf unser Highlight der Woche. Ich lasse dir gleich mal den Vortritt.
Genau, wie ich es eben schon angedeutet habe, bewegen wir uns da bei den Los Angeles Rams, und keinen geringeren als Matthew Stafford habe ich mir rausgesucht, weil ich einfach finde, dass er wirklich ein gutes Spiel gelegt hat. Am Ende drei Touchdowns und einfach irgendwie den Unterschied gemacht hat. Und er soll ja auch den Unterschied diese Saison machen für die Rams. Und sein Debüt verlief aus meiner Sicht schon mal sehr, sehr vielversprechend. Einige Play-Actions drin gehabt, wirklich auch gut geworfen, so ein bisschen frischen Wind fast schon reingebracht bei die Touchdowns, also in den Touchdowns der Rams. Ich meine, die gingen beide, glaube ich, seine ersten beiden gingen beide als mehr über fünf, als 50 Yards. So viele 50 Yards Touchdowns hatten die Rams in der gesamten letzten Saison geworfen. Da sage ich schon mal, okay, das ist einfach mal was Neues und das ist dann ein Unterschied für mich, den du reinbringst und deswegen für mich eine richtig gute Performance und ein Debüt, was sich sehen lässt. Und was zumindest für Rams-Fans positiv zu bewerten ist, denn mit ihm und mit ihm in so einer Verfassung sind die Rams gefährlich.
Das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Die Tiefe habe ich es genannt bei mir. Ich habe auch Stafford irgendwie im Favoritenkreis gehabt auf einen sehr guten Performer diese Woche. Er bringt diese Tiefe mit ins Spiel, heißt diese tiefen Pässe, die waren mit Goff einfach nicht drin, kam selten an, Goff viel unterworfen. Deswegen, das ist was Neues bei den Rams und das macht sie so gefährlich dieses Jahr. Matthew Stafford mit einem Passer-Rating 156, die Kommazahl kann ich jetzt nicht mehr aus dem Hut ziehen, aber das perfekte Passer-Rating liegt bei 158, heißt eine fast perfekte Leistung von Matthew Stafford in seinem Debüt, was nicht leicht war, denn der Druck war hoch, Sunday Night, und die Erwartungen waren groß, es wurde so viel in ihn investiert, Jared Goff als Franchise-Quarterback abgegeben und zwei weitere Erstrunden-Picks und noch ein Drittrunden-Pick, glaube ich, war es. Also der Mann musste liefern und diesen Ansprüchen und Vorschusslorbeeren erstmal gerecht werden. Und es war für Matthew Stafford nochmal, um auf das Passer-Rating zurückzukommen, das Beste seiner Karriere. Ob es jetzt wirklich das beste Spiel seiner Karriere war, schwierig. Ich habe nicht alle gesehen, aber auf jeden Fall eines der besseren. Und somit dein Performer der Woche auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich habe jemand anderen gewählt, und zwar von der anderen Seite des Balls, und zwar Chandler Jones. Denn an diesem Spieler führt in dieser Woche eigentlich kein Weg dran vorbei. Die Cardinals haben unter anderem wegen dieser starken Defense deutlich gewonnen. Und Chandler Jones gleich mal mit 5-6. Wenn er so weitermacht, hat er dann in Woche 5 den Single-Season-Sack-Record gebrochen. Das wird er wahrscheinlich nicht machen, aber man sieht einfach, wie fruchtbar dieser Pass-Rush jetzt ist mit J.J. Watt auf der anderen Seite, der natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und somit auch mehr Verteidiger. Dann tun sich auf der anderen Seite zwangsläufig die Lücken für Chandler Jones auf. Und wenn das nächste Woche andersrum ist, gut, dann sind die Cardinals wieder sehr zufrieden. Das macht es unfassbar schwierig, gegen diese Mannschaft zu spielen. Das war's mit der NFL. Jetzt alle, die sich fragen, ey, das Spiel der Woche war doch eigentlich Monday Night Ravens bei den Raiders. Da habt ihr vollkommen recht. Nur ich muss gestehen, wir nehmen jetzt Dienstag um 12 Uhr ungefähr auf. Ich habe das nicht live gesehen, ich habe es morgen im Real Life angeschaut. Und diese Partie dauerte aufgrund der Overtime ja auch ein bisschen länger. Und ich bin gerade erst fertig, aber ich kann so viel sagen. Diese Partie, die war krass. Ich glaube, viel wilder geht's gar nicht. Und wenn wir vielleicht in Woche 18 darüber sprechen, was war das Spiel der Saison, dann müssen wir eigentlich über Woche 1 Monday Night nochmal reden. Also da auf jeden Fall das Recap zu dieser Partie. Das war's mit der NFL in Woche 1. Bjarne, jetzt bist du mit der NBA dran, die sich in der Offseason noch befindet.
Wir halten es auf jeden Fall in den Notizbüchern fest. So, glaube ich, können wir beide uns einigen. Das Spiel wird nicht vergessen. Irgendwann wird das hier nochmal in diesem Podcast auftauchen, beziehungsweise entweder ein kleiner Rückblick auf dieses Spiel gewährt. Wie du es eben schon angesprochen hast, NBA, wir bewegen uns in der Offseason weiterhin und deswegen für euch nur ganz kurze Newsrunde und dann ein Thema, mit was ich mit Ferdi dringend mal besprechen möchte. Ben Simmons von den Sixers dazu gleich aber mehr. Wir wollen anfangen mit einer News zu einem deutschen Spieler, den wir bisher eigentlich fast gar nicht so häufig, oder ich wüsste gar nicht, dass wir den überhaupt schon mal behandelt haben. Isaiah Hartenstein, deutscher Center, der hat nämlich einen neuen Verein. Und zwar sind es niemand Geringeres als die LA Clippers. Er hat einen Vertrag bekommen. Er soll sich zwar anscheinend erstmal um einen Training Camp Deal handeln, also dass er mit ins Training Camp darf und sich da so ein bisschen beweisen darf. Der 23er Hartenstein hat letztes Jahr bei den Nuggets gespielt, bevor er dann ja wirklich am letzten Tag der Trade-Deadline nochmal zu den Cleveland Cavaliers getradet wurde. Und dort hat er wirklich einen guten Schnitt, sogar seinen allerbesten in der NBA bisher aufgelegt. 8,3 Punkte im Schnitt, 6 Rebounds. Ist für ihn und für vor allen Dingen seine Minuten, die er sammelt, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Er besaß auch eine Option, in Cleveland zu bleiben, lehnte diese aber ab und wurde deswegen Free Agent oder Unrestricted Free Agent tatsächlich in dem Fall. Jetzt haben die Clippers zugeschlagen und sie haben noch einen Kaderplatz frei und wollen ihm die Chance geben, sich zu beweisen in dem Training Camp. Wir drücken ihm natürlich die Daumen, dass er das hinbekommt. Wäre natürlich krass, ihn bei einem der beiden großen LA-Clubs zu sehen. Wie viel Spielzeit er dann am Ende bekommt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. aber bei den Cavs hat er schon mal gezeigt, er kann auf NBA-Niveau zocken. Das allgemein ist er schon seit 2017 unterwegs. In den USA wurde da gedraftet, damals von den Rockets, hat aber erstmal nochmal für ein Farmteam der Rockets gespielt, war danach dann noch eine Saison für die Houston Rockets aktiv, bevor es dann, wie ich eben schon erwähnt habe, für die Nuggets und die Cavs weiterging. Und jetzt in Kalifornien unterwegs, Isaiah Hartenstein. Wir beide sind gespannt und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie das bei ihm weitergeht. Wo wir schon mal in L.A. sind, die zweite News zu den Lakers. Denn dort hat es einen Tausch gegeben auf der Center-Position. Marc Gasol ist weg mit 36 Jahren. Wurde er nochmal in ein Tauschgeschäft mit den Memphis Grizzlies, seinem alten Team, wo er 11 Jahre verbracht hat, verwickelt. Wird allerdings für Memphis nicht wieder auflaufen. Für ihn geht es zurück nach Spanien. Sogar in die zweite spanische Liga, ein bisschen überraschend, das habe ich heute Morgen gerade noch gelesen. Konnte mich noch nicht weiter damit beschäftigen, aber auch das lese ich für euch nochmal nach, warum der jetzt in der zweiten spanischen Liga spielt. Auf jeden Fall für Marc Gasol geht es nicht weiter. Ist für die Lakers allerdings nicht so wirklich schlimm, denn sie haben sich mit DeAndre Jordan einen neuen Center sozusagen geholt, der nicht viel weniger Reputation mitbringt. Ein Veteranenvertrag über 2,6 Millionen Dollar unterschreibt. Er war letztes Jahr noch bei den Brooklyn Nets unterwegs. Die haben ihn allerdings schon vor einer Woche zu den Detroit Pistons getradet, um so ein bisschen Geld zu sparen. Die Pistons haben sich aber gesagt, okay, wir können mit dir hier gar nichts anfangen eigentlich. Also das war wieder so ein anderer Tauschstil und deswegen haben beide sich relativ schnell miteinander verständigt und gesagt, du ganz ehrlich, ich will dich nicht, du willst mich nicht, ja dann lass uns das hier doch auflösen. Und so haben sie es dann am Ende auch gemacht, haben sich auf ein Buyout verständigt, also dass Jordan ein bisschen auf sein Geld, die ihn in seinem 2-Jahres-Vertrag zugestanden hätte, verzichtet und am Ende ausgezahlt wird. Und jetzt bei den Lakers landet, wie gesagt, 33 Jahre, habe ich eben schon erwähnt, letzte Saison 57 Einsätze, 7,5 Punkte, 7,5 Rebounds, ist in Ordnung, ist schon seit Jahren in der NBA, lief für die Clippers auf, für Dallas, für Brooklyn, bringt viel Erfahrung mit und, Ferdi, vielleicht um dich da einmal kurz mit reinzuholen, bringt dir auch das passende Alter für die Lakers mit. Ich glaube, unter 33 wird da keiner mehr rekrutiert, wenn ich das richtig sehe.
Nee, das ist alles sehr auf Erfahrung ausgelegt, wie du schon sagst und jetzt. DeAndre Jordan bringt ja nicht nur Erfahrung auf dem Parkett mit, sondern auch in Los Angeles. Deswegen bin ich gespannt, wie das klappt. Ich denke, es passt wirklich in diesen Ansatz, den die Lakers wohl dieses Jahr verfolgen. Und wer weiß, Oldie ist Goldie. Mal gucken, ob das wirklich zu einer Championship reicht.
Oldie ist Goldie. Wenn nicht die NFL über allem schweben würde, dann würde ich sagen, wäre das der Name in dieser heutigen Folge. Oldie ist Goldie, haut er da wieder nochmal einen raus. Wir sind sehr gespannt. Haben wir jetzt ja schon einige Male thematisiert mit den Lakers, was die dieses Jahr vorhaben, sozusagen die ganzen alten Stars nochmal zusammenzupacken, um vielleicht ihren Final Last Dance, wie die schöne Serie von Michael Jordan hieß, vielleicht aufzuziehen. Letzte Nachricht, für mich nochmal eine ganz schöne, deswegen habe ich sie mit reingenommen, LaMarcus Aldridge. Haben wir auch schon Anfang des Jahres irgendwann sehr, sehr früh behandelt, indem er nämlich damals zu den Brooklyn Nets zurückgegangen ist und da allerdings nur gerade mal 5-mal gespielt hat, bevor er dann mit Herzproblemen aussetzen musste, sich in medizinische Behandlung gegeben hat und relativ kurzfristig seinen Rücktritt, also seinen Karriererücktritt bekannt gegeben hat. Und das hat ihm wohl ein bisschen zugesetzt, das Ganze nicht mehr auf dem Parkett zu stehen. Deswegen hat er sich immer mal wieder mit den Ärzten kurz gehalten. Und die haben ihm dann jetzt nach vielen Tests bescheinigt, LaMarcus, ganz ehrlich, du bist fit, du kannst noch ein bisschen zocken. Sieh zu, dass du dich wieder dir ein Trikot überstreifst und ein bisschen auf dem Parkett rumturnst. Und das macht er jetzt auch und will in seine 16. Saison starten und hat jetzt bei den Brooklyn Nets nochmal einen Einjahresvertrag bekommen. Wir freuen uns sehr, dass er diese Entscheidung trifft oder getroffen hat. Er hat es auch nochmal bestätigt. Er macht es nach bester Entscheidung, nach bestem Wissen und Gewissen, was seine Gesundheit angeht. Alle Ärzte haben ihm bescheinigt, du hast die volle Einsatzfähigkeit, um in der NBA zu bestehen und um hoffentlich, nachdem er schon 15 Jahre in Portland und San Antonio vergeblich um Meisterschaften gekämpft hat, um endlich seine Meisterschaft zu bekommen in New York bei den Brooklyn Nets. Wir wünschen alles Gute und freuen uns, ihn wieder zu sehen und wollen damit dann zum heutigen Hauptthema kommen. Das ist schon der angesprochene Ben Simmons, meine Güte, von den Philadelphia 76ers, denn dort, Ferdi, gibt es Probleme. So, die Ausgangslage vielleicht klar, auch das haben wir schon ein bisschen angesprochen, als es um die Playoffs ging. Er hat nicht wirklich performt in den Playoffs, hat mal wieder seine großen Schwächen im Wurf gezeigt. Ich glaube, 8, 6 und 4 Punkte jeweils bei den Spielen gegen die Hawks am Ende, wo ja dann auch die Sixers ziemlich überraschend rausgeflogen sind. Und da war schon relativ früh klar, okay, die Frage diesen Sommer wird wohl nicht sein, wird Ben Simmons getradet, sondern eher, wann wird er getradet? Und da sind jetzt die letzten Wochen immer mal wieder so die Ereignisse sich ein bisschen überschlagen, sodass man mittlerweile, glaube ich, sagen kann, das Verhältnis zwischen Ben Simmons und den Philadelphia 76ers, es könnte besser sein. Es könnte deutlich besser sein. Es ist so ähnlich wie zwischen Ferdi und Urlaub machen. Ne? Man weiß, man braucht sich eigentlich gegeneinander, aber man macht es nicht wirklich. Man überlegt sich, dass man den Urlaub doch nochmal verschieben kann auf wann anders. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Nee, also es ist eine Hassliebe zwischen den beiden, weshalb die Gerüchte schnell aufgekommen sind, okay, wo könnte er denn überhaupt hingehen? Und einige Teams haben da einen Ring mal oder den Hut mal in den Ring geworfen, aber die Gehalts- oder die Vorstellung, die Trade-Vorstellung von Philadelphia 76ers haben sich bisher noch nicht erfüllt. Teampräsident Daryl Morey erwartet da wohl doch einiges, was am Ende da irgendwie als Gegenwert auf dem Tableau steht, weshalb es bisher noch nicht geklappt hat, sodass Simmons sich so ein bisschen ja, gedrängt dazu sah, zu sagen, okay, Freunde, ich mache das jetzt aber nicht wirklich mit, zur Not streike ich und mache das Training Camp nicht mit. Auch wenn ihm da eine Strafe bis zu 1,3 Millionen Dollar büßen würde oder sie ihm die aufbrummen könnten, sagt er, er wäre bereit zu streiken, beziehungsweise, was hört man aus Medienberichten, er selbst hat es noch nicht gesagt, um einen Trade zu forcieren. Währenddessen haben sich Mitspieler wie zum Beispiel Joel Embiid, wo ja auch häufig mal gesagt wurde, da würde es so ein kleines Techtelmechtel zwischen den beiden geben, dass die beiden sich nicht immer wirklich gut verstehen würden. Der hat sich aber in den Medien positiv für Simmons ausgesprochen, hat gesagt, ey, ich liebe es mit Ben zu spielen und die Statistiken lügen doch auch nicht. Er ist jetzt zum dritten Mal in der letzten Saison wieder zum All-Star gewählt worden, ist ein unfassbar guter Defensivspieler. Wie gesagt, seine offensiven Probleme, vielleicht behandeln wir die gleich nochmal, hat trotzdem um die 14 Punkte letztes Jahr im Schnitt gemacht. Und von daher sagte er, wir beide haben keine Probleme miteinander, wir fühlen uns gut. Vielleicht müssen die Leute in Philly auch endlich mal verstehen, dass sie nicht immer jeden Spieler von uns sofort ausbuhen dürfen und uns mal mit ein bisschen mehr Liebe überschenken. Er selbst wurde vor 2 Jahren krass ausgebuht und ist jetzt der Star-Player der Franchise. Deswegen, Ferdi, für dich die Sache, wird Ben Simmons teilweise so ein bisschen als, ja, als armes Schwein genutzt, wo dann alle draufhauen können, wenn es dann nicht läuft bei den Sixers? Hat er einfach die Lobby nicht?
Schwierig zu sagen. Es ist ein interessanter Blickwinkel, den du jetzt hier in den Raum wirfst. Aber ich würde sagen, man kann es von beiden Seiten verstehen. Also Embiid hat es selber am eigenen Leib erfahren und weiß ganz genau, wie das ist. Und das ist auf jeden Fall etwas, was immer sehr kritisch ist. Nicht nur in Philadelphia, sondern generell in der Sportwelt. Wenn du es einmal gut machst, bist du der König der Welt. Und dann wird von dir immer was erwartet. Und wenn es einmal nicht klappt, dann bist du wieder die ärmste Sau im ganzen Raum. Aber auch von diesen Trade-Vorstellungen, das ist ja das eine, dass Morey sagt, wir wollen das und das. Ich finde es dann auch immer noch sehr frech, von Ben Simmons und seinem Stab zu sagen, ich habe auch eine gewisse Wunschliste von Teams, wo ich hin möchte. Und die sich dann so querzustellen, das geht nicht. Und zum anderen seine Statistiken, klar in der Regular Season, wo du zum All-Star wirst, die sind gut. Aber wenn das halt auf Dauer nicht in den Playoffs klappt, dann ist es halt irgendwo auch brotlose Kunst, die nicht weiterhilft. Auch etwas, was Russell Westbrook ja immer vorgeworfen wird. Wenn es in den Playoffs nicht klappt, dann hast du nichts davon, außer vielleicht so einen individuellen Erfolg. Und ich finde, man sieht es ja auch in den Playoffs oder hat es gesehen, dass Ben Simmons manchmal dann so der letzte Ehrgeiz, auch sich fürs Team vollkommen aufzuopfern, fehlt. Und auch da wieder ist die Kritik dann doch verständlich vom Team.
Du sprichst viele, viele gute Punkte an. Wie gesagt, vor allem das mit den Playoffs, da war er kein Faktor, so ehrlich muss man sein, in der Offensive. Kommen wir gleich auch nochmal zu, was da ein, zwei Legenden zu ihm so ein bisschen, ja doch deftiger aufs Brot geschmiert haben. Seine Wurfdefizite wurden auf jeden Fall deutlich in diesen Spielen. Wie gesagt, trotzdem hast du es auch schon angesprochen, er kein schlechter Spieler. Wie gesagt, zum dritten Mal jetzt All-Star, defensiv führt kein Weg an ihm vorbei in einem guten Team. Und viele Teams haben ja anscheinend auch die Vorstellung, weil nicht umsonst buhlen sehr viele, die Wolves, die Cavs, auch Portland war mit im Ring, um ihn, weil sie das Gefühl haben, ey, wenn der eigentlich in einem Team spielt, was ihn gut unterstützt, dann kann der nochmal richtig, richtig aufblühen. Also das sind viele in der NBA der Meinung. Deswegen, die Cavs habe ich eben schon angesprochen, vielleicht ein möglicher Ausweg für ihn raus aus Philadelphia. Da ist allerdings noch so ein bisschen die Frage, okay, was könnten die dagegen bieten? Sie bieten vielleicht Kevin Love als Trade-Handel an. Das ist jetzt auch die Frage, okay, ist das jetzt genug für Murray, dass er sagt, okay, ja, das machen wir. Bezweifle ich bisher, du hast es eben auch schon angesprochen, Ben Simmons möchte halt nicht überall hin. So, er hat eigentlich die klare Vorstellung, er würde gerne in Kalifornien spielen, Die Lakers haben wir eben schon angesprochen, beziehungsweise auch die Clippers sind eigentlich beide voll, haben keine Kaderplätze mehr. Die Warriors könnten es nur machen, wenn sie Andrew Wiggins dafür irgendwie traden. Ist jetzt auch die Frage, machen die das wirklich, einer der vielversprechendsten Talente bei denen im Kader? Dementsprechend sieht es danach aus, dass diese Situation erstmal ziemlich verzwickt ist zwischen den beiden Parteien, was jetzt einige Ex-Stars auf den Radar gerufen hat, unter anderem Shaquille O'Neal und Charles Barkley. In dem Podcast von Shaquille O'Neal, den ich hier nur einmal bewerben kann, für jeden, der auf Entertainment steht, kann man sich gerne mal immer eine Stunde Shaquille O'Neal eingeben. Er heißt The Big Podcast with Shaq. Da wird auf jeden, also ein Lacher wird man auf jeden Fall über die Lippen bekommen. Da kann ich so viel, kann ich versprechen. Vielleicht nicht so viele, wie wenn ich jetzt hier spreche, aber ein, zwei Lacher könntet ihr auf jeden Fall am Ende bekommen. Wenn ihr gerade in das Gesicht von Ferdi von Stolzmann sehen würdet, da würdet ihr Unverständnis sehen. Aber es ist in Ordnung. Dieser Big Shaq sagt nämlich, okay, ganz ehrlich, in der Liga oder auf diesem Niveau ist doch die wichtigste Frage, wie gut willst du sein? Willst du einfach nur gut sein oder willst du richtig großartig sein? Und du, Ben Simmons, du bist nicht großartig, weil du musst dafür an deinem Spiel arbeiten. Und das würde bedeuten, dass du endlich mal versuchst, an deinen Freiwürfen zu arbeiten, wo er in den Playoffs eine Quote hatte von 34% von der Linie. Also ich sag mal, das ist wirklich so katastrophal, dass ihr euch das vorstellen könnt. Wenn Ferdi und ich jetzt einen Nachmittag üben, da haben wir eine größere Quote wahrscheinlich als 34%. Also so schlecht in Anführungszeichen. Ne? Jack sagte noch weiter, hat wirklich draufgekloppt, meinte, ich war bei Spiel 6 und der Mann hat den Korb nicht mal angeschaut. Auch eine Sache, die ihn so ein bisschen Ben Simmons häufig mitschwört. Er hat über 300 Partien absolviert für die Sixers. Und in diesen 300 Partien gab mal 36 Mal einen Dreierversuch gestartet. Also kann man sich über viele Teile drüber ärgern. Wie gesagt, auch Charles Barkley fährt so ein bisschen in die gleiche Kerbe und sagt, okay, enttäuschend, ne, dass du jetzt nicht einfach versuchst, deinen Basketball weiterzuentwickeln und in diesem Team erfolgreich zu sein, sondern dass du auch das Gefühl hast, weggehen zu wollen, vielleicht sogar zu streiken. Deshalb, da komme ich gleich nochmal zu. Wie gesagt, viele Teams sind trotzdem um ihn bemüht. Wir halten euch davon laufen, wo am Ende Ben Simmons nächstes Jahr auflaufen wird. Vielleicht zu dem Streikthema nochmal fertig, weil wir es ja auch in Europa, auch im Fußball, wir haben es schon ein paar Mal besprochen, auch immer mal wieder haben. Ist das vielleicht nochmal so ein Wort, dieses, er streikt vielleicht das Trainingscamp, was alle Leute dann so ganz besonders sensibel macht, wenn man sagt, das geht doch nicht, der hat doch eine Verantwortung, der hat doch eine Verpflichtung. Also ist das vielleicht nochmal so ein Ding, was ihm dann besonders um die Ohren fliegen könnte?
Denke ich auf jeden Fall, weil es ist immer noch ein Job und kein Hobby, was die Jungs da machen. Die verdienen sehr viel Geld und das manchmal auch für viele unverständlich, obwohl da eine riesen Branche dranhängt, ist es wirklich sehr viel Geld. Und dann kannst du zumindest verlangen, dass wenn man ja an sich schon diesen Traum von so vielen Millionen Menschen lebt, dass man sich, egal wo man ist, sich zusammenreißt und sagt, das ist Business, dass hier nicht jeder ein Fan von mir ist, da muss man zumindest trainieren, weil du hast es angesprochen, ihm fehlte vor allem Selbstvertrauen, das hat auch Doc Rivers gesagt, es fehlt vor allem Selbstvertrauen beim Australier und wenn du es nicht übst, dann wird es schwierig und Basketball ist auch mit 5 Leuten auf dem Parkett immer noch ein Teamsport, wo jeder leisten muss und wenn dann das Team nicht eingespielt in die Saison startet, weil im Training Camp jemand fehlt, dann ist es auch wieder nicht gut und so wird es eigentlich immer nur noch schlechter und wie gesagt, man muss zur Arbeit gehen. Wenn nicht, gibt es ja zum Glück große Strafen. Da ist die NBA wirklich sehr konsequent. Ich glaube, ihnen könnten 1,2 Millionen Strafe drohen. Irgendwie sowas, so eine Summe schwebte da im Raum. 1,3, sehr gut. Und auf jeden Fall diese Bemühungen, seinen Job zumindest versuchen zu machen, die muss gegeben sein.
Vollkommen richtig. Und deswegen sind wir gespannt, wie es in der Simmons-Saga mit den Sixers am Ende ausgehen wird. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass relativ zeitnah alle beiden Parteien zumindest den Wunsch haben, das zu regeln, ob er entweder bei den Sixers bleibt und ins Training Camp einsteigen wird oder aber, dass er traden wird, zu welchem Team auch immer. Wir halten euch auf dem Laufenden und wollen damit zur NHL rüberkommen, wo wir eine Nachricht für euch haben, aus deutscher Sicht so ein bisschen, ja, eine Nachricht, die schade ist, denn mit Dominik Cahun verlässt uns ein deutscher Spieler oder verlässt die NHL. Er hat bei den Edmonton Oilers ja zusammen mit Topstürmer Leon Draisaitl gespielt, jetzt auch mehrere Jahre, meine Güte, hat keinen neuen Vertrag bekommen, Vertrag ist ausgelaufen, hat sich dann lange Zeit in Europa, in der Schweiz, beim SC Bern fit gehalten. Da war schon immer so ein bisschen Gemunkel, okay, könnte da nicht vielleicht auch einen Vertrag bekommen. Sein großes Ziel war aber die NHL, nachdem er ja da auch schon in Buffalo, in Pittsburgh, in Chicago aktiv war, also wirklich schon seit Jahren drüben spielt. ist ja auch gestandener deutscher Nationalspieler, Olympia-Silbermedaillengewinner 2018, also bringt wirklich einiges mit. Hat sich aber jetzt der 26-Jährige dafür entschieden, erstmal in der Schweiz einen Vertrag zu unterschreiben, beim SC Bern bis 2024. Also ein Dreijahresvertrag, hat er wie gesagt mittrainiert, hofft aber noch weiter auf eine Chance in der NHL. Das besagt auch sein Vertrag oder zeigt das auch öffentlich, denn ganz aufgegeben hat er die Hoffnung anscheinend noch nicht. Eine Klausel ist in seinem Vertrag verankert, dass er jedes Jahr im Sommer die Möglichkeit hat, bei einem guten NHL-Angebot gleich zu wechseln. So, das vielleicht für uns auch nochmal die kleine Hoffnung, dass wir Dominik Cahun nicht zum letzten Mal in der NHL gesehen haben, sondern er irgendwann zurückkehrt. Wünschen ihm natürlich trotzdem in Europa all das Beste für ihn, dass er in der Schweiz weiterhin seine Form bewahren kann und dann irgendwann nochmal über den Teich, wie man so schön sagt, angreifen kann. Da soll es aus der NHL schon gewesen sein, da ist auch weiter Offseason. Wie gesagt, da geht gerade noch nicht so viel. Wenn da irgendwann wieder die Liga anfängt, werden wir uns da auf jeden Fall wieder größeren Fokus drauf haben. Wo die Liga aber gerade weiterhin am Boomen ist und wo es richtig abgeht, ist in der MLB und deswegen richten wir den Fokus da zum Schluss nochmal drauf.
Das sollten wir auf jeden Fall machen, denn es ist gerade September, der letzte Monat der Regular Season und es gibt diesen Ausdruck in den USA, September Baseball. Das ist schon gefühlt für viele Teams Playoffs, denn du darfst dir kaum noch Fehler erlauben. Es geht jetzt um die letzten Playoff-Plätze, die vergeben werden, beziehungsweise die Plätze werden insgesamt vergeben. Heute Nacht wurde das erste Ticket vergeben und zwar an die San Francisco Giants, die mich schon das ganze Jahr über begeistern und überraschen. Ich hätte das nicht gedacht, dass die in so einer starken Division mit den Los Angeles Dodgers als Titelverteidiger und Bjarnes Titeltipp und den San Diego Padres auf eben oder mal eben ganz entspannt den ersten Platz halten und das schon von Beginn an kaum schwache Phasen. Die wichtigen Duelle gegen die Giants und Padres, gegen die Dodgers und Padres konnten sich für sich entscheiden und deswegen San Francisco das erste Playoff-Team für die Saison 2021. Wir bleiben in der National League und die anderen Division-Führenden, das sind einmal die Atlanta Braves und die Milwaukee Brewers, die sind beide mit einem recht komfortablen Vorsprung vor ihrem Verfolger in der Division. Das sollte, glaube ich, so bleiben bis zum Schluss. Ein halber Monat ist ja noch ungefähr. Die meisten Teams haben zwischen 18 und 20 Partien noch zu gehen. Und die Wildcard-Plätze, die gehen momentan an die Dodgers. Die sind zwar das zweitbeste Team in der National League, aber halt auch nur Zweiter in ihrer Division und deswegen automatisch nur bestmöglich halt für die Wildcards in Position. Die sind gerade Wildcard Nummer 1, heißt irgendwie Gastgeber fürs Wildcard-Spiel. Und der Gegner momentan wären die Cincinnati Reds. Und jetzt hört ihr, oha, die San Diego Padres, die sind gar nicht momentan im Playoff-Picture. Das liegt daran, dass die ein Spiel weniger haben als die Cincinnati Reds. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie genau gleich auf. Aber der Trend bei den Padres, der macht eigentlich nicht Mut. Die sind bei 3-7 über die letzten 10 Spiele 4 in Folge verloren. Und schon seit 1,5 bis 2 Monaten ist da wirklich der Knoten drin, der Wurm drin, der platzt nicht mehr, der Knoten. Es ist wirklich wie verhext, es klappt ganz wenig, das Pitching ist nicht gut, die Offensive produziert zu wenig. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass San Diego das noch irgendwie gut um die Kurve biegt und spätestens gegen die Dodgers, auch wenn es nur ein Spiel ist in dem Wildcard-Game, sollte Schluss sein. Wobei, wir dürfen die Dodgers noch nicht ganz auf die Wildcard schieben, denn die sind in ihrer Division nur 2,5 Spiele hinter den Giants, heißt, da kann alles noch passieren. Das bleibt heiß bis zum Schluss, heißt, die Dodgers, die brauchen auch noch 1 bis 2 Siege. Dann ist die Postseason offiziell. Wir gehen rüber in die American League. Da ist es ein ähnlich enges Ding. Wir gucken wieder auf die Wildcard-Plätze. Erstmal die Division-Sieger, oder die Division-Führenden, das sind die Tampa Bay Rays, die Chicago White Sox und die Houston Astros. Tampa Bay und Chicago recht komfortabel. Chicago sogar 12 Spiele vor ihrem Verfolger. Tampa Bay 8 Spiele, das sollte eigentlich so bleiben, wie es ist momentan. Houston ist noch nicht ganz durch, die sind 6,5 Spiele vor den Seattle Mariners und auch nur 7 Spiele vor den Oakland Athletics, heißt da gleich 3 Teams, die noch eine realistische Chance auf den Division-Sieg und einen Playoff-Platz haben. Wenn wir jetzt auf die Wildcard-Plätze gucken, dann haben wir da Toronto mit einem richtig guten Lauf, 9-1 über die letzten 10, 4 Siege in Folge, also genau das Gegenteil von den San Diego Padres in der anderen Liga. Die sind richtig gut drauf und ich glaube, das ziehen die wirklich so durch. Und jetzt wird's richtig heiß. Die New York Yankees sind gerade noch drin, genau gleich auf, aber nur, weil sie halt auch 2 Spiele weniger haben. Wenn sie jetzt 1-1 die nächsten Spiele spielen, dann sind sie gleich auf mit den Boston Red Sox. Es ist die Rivalität dieser Sportart und beide kommen aus derselben Division, genau wie die Toronto Blue Jays, also die American League East. Diesmal richtig da in dieser Saison und das wird richtig heiß bis zum Schluss, denn die direkten Duelle, die kommen alle noch, da wird es also jetzt schon eigentlich Playoff-Baseball in dieser Division geben. Seattle, Oakland, die haben auch noch Außenseiterchancen, sind 2 und 2,5 Spiele hinter einem Playoff-Platz. Also das wirklich eng, es bleibt im Baseball wirklich richtig heiß, obwohl es so viele Spiele sind, ist am Ende dann doch eben jedes wichtig und das macht es so interessant. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Die Giants sind offiziell. Bjarne, hast du ein Team, wo du sagst, da habe ich auch ein richtig gutes Gefühl, außer vielleicht bei den Dodgers?
Wie gesagt, die Giants sprichst du gerade an, muss man anerkennen, auch wenn sie, wie gesagt, die Dodgers irgendwie momentan, auch wenn es nur 2,5 Spiele sind, wie du es gesagt hast, auf Platz 2 irgendwie zurückgeschoben haben. Sehr, sehr starke Saison, also bin ich wirklich gespannt. Ich bin auch auf die Chicago White Sox gespannt, die für mich, du hast es ja auch schon gesagt, wirklich auch 12 Spiele vorne sind in ihrer Division in der Central und wirklich eine gute Saison spielen. Also für mich auch ein Team, auf die ich wirklich sehr gespannt bin. Das sind vielleicht so zwei, die ich erstmal hervorheben würde. Und ja, dein Zweikampf mit New York und Boston, schwitzt du eigentlich? Also ist das bei dir schon so, weil das könnte ja schon sehr, sehr früh jetzt zu Ende sein, dein Tipp. So ehrlich muss man ja schon sein.
So ehrlich muss man sein und ich habe wirklich berechtigterweise Angstperlen oder Schweißperlen auf der Stirn, denn die Yankees sind auch ein Team, was eher auf dem absteigenden Ast momentan bei der Formkurve ist. Red Sox sind ganz okay, spielen gerade so ein bisschen 500er Baseball, also ausgeglichen. Und die Toronto Blue Jays, habe ich gesagt, sind eigentlich das formstärkste Team der gesamten Major League Baseball. Und da gehe ich halt davon aus, dass sie das irgendwie durchziehen. Es wird eng. Es ist, wie gesagt, jetzt Playoff-Time für diese drei Mannschaften in der American League East. Wenn Tampa Bay sich da jetzt nicht noch den ganz großen Schlendrian erlaubt, dann sind die durch und haben damit nichts mehr zu tun. Zumal die sich ja auch gegenseitig noch die Spiele wegnehmen werden. Es ist wirklich krass. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so eng wird für die New York Yankees. Der Kader gibt eigentlich alles her. Aber so ist das im Baseball. 162 Spiele. Da kann halt mal eine Niederlage bei rumkommen. Auf jeden Fall. Trotzdem wirklich sehr spannend. Die MLB ist jetzt gerade die Liga, wo es, glaube ich, sportlich am interessantesten ist. Keine Frage. Und da werden wir auch die nächsten Wochen für euch drauf gucken. Eine Abschlussfrage, die ich an dich noch habe. Ist es vielleicht ein Vorteil für die Chicago White Sox, dass sie jetzt recht entspannt die Regular Season zu Ende bringen können und vielleicht auch schon gewisse Starspieler schonen können? Oder ist es ein Vorteil für dann die Toronto Blue Jays, die richtig hart kämpfen müssen, aber dafür die gute Form mitbringen?
Ist eine schwierige Frage. Also normalerweise würde man ja zuerst immer antworten, okay, die White Sox auf jeden Fall im Vorteil. Ne? Du kannst ein bisschen was schonen, du kannst dich ausruhen für die wirklich knallharten Wochen, die es oder knallharten Spiele, die es danach dann noch hoffentlich auf Sicht der White Sox irgendwie für sich gibt. Ich bin aber eigentlich immer ein Fan, der der Meinung ist, so ein Team, wenn du die ganze Zeit hart arbeiten musst und immer wieder dich pushen musst und wenn du gar nicht so einen Abfall hast, ne? Also wenn du gar nicht mal so ein, zwei Wochen hast, wo du, okay, jetzt haben wir auch mal, haben die Jungs nicht gespielt oder jetzt haben wir halt mal verloren, ist egal, sondern wenn du die ganze Zeit die Konzentration oben halten musst, dass das eigentlich das Beste für so eine Mannschaft ist, wenn du wirklich dich einschwörst und sagst, pass auf, wir haben jetzt nur noch diese paar Partien und wir wollen das jetzt komplett durchziehen, wir müssen es auch komplett durchziehen, dass du da am Ende, glaube ich, zumindest vom Konzentrationslevel, das so hoch ist, dass du sagst, also dass da einfach die Chance eines Abfalls für mich geringer ist, als wenn man sagt, ach komm, jetzt haben wir das so ein bisschen austrudeln lassen, aber dann müssen wir plötzlich, aber in 2 Wochen sind wir auf dem Punkt wieder da. Ich weiß nicht, für mich geht diese Rechnung sehr, sehr häufig nicht auf. Deswegen, klar, trotzdem gut für die White Sox, fürs Gewissen und auch für vielleicht ein bisschen für eine Entspanntheit im Team zu sagen, ja Leute, da brennt jetzt eigentlich nichts mehr an, wir sind durch. Wenn sie aber den Fehler machen sollten, sagen, okay, dann lassen wir die letzten 2 Wochen mal so ein bisschen austrudeln. Gefährlich. Also kann ich nur mit dem Finger drauf zeigen, sehr, sehr gefährlich.
Ich bin gespannt, wie es läuft. Die Blue Jays auf jeden Fall mit sehr viel Rückenwind und Selbstvertrauen. Die haben ja die Hälfte der Saison in Buffalo spielen müssen. Dann wurden die Grenzen wieder geöffnet. Jetzt sind sie wieder in Toronto, in Kanada. Ich habe auf The Players Tribune einen ganz interessanten Brief von Bo Bichette gelesen, ein Spieler bei den Blue Jays. Und der meinte, wir haben das Team dafür. Wir kommen in die Playoffs, wir bleiben zuversichtlich. Und anscheinend ist es so, dass es sich auszahlt, dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten bei den Blue Jays. Das war's erstmal von den 4 Major Leagues aus den USA. Ich verabschiede mich von euch, es hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder geschnackt haben. Die Zeit ging sehr schnell um. Das ist das Schöne am Sport. Und bis zum nächsten Mal, Bjarne, du darfst dich auch nochmal verabschieden.
Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben zwar schon ein, zwei Mal in diesem Sommer betont, aber ich glaube, ab jetzt können wir es auch wirklich ganz offiziell machen. Wir sind wieder da, wir sind wieder zurück, genauso wie es die NFL auch macht. Und wir werden für euch am Ball bleiben in allen 4 Sportarten. Wie gesagt, NFL, MLB vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen mehr am Fokus, einfach dadurch, dass es da gerade richtig gespielt wird. Aber an alle Freunde der NBA kann ich sagen, ich bin heiß drauf, ich habe die Nachrichten, ich kriege sie jeden Tag, mein Handy vibriert ohne Ende. ich werde sie für euch hier drin sagen und veräußern. Und von daher wünsche ich euch einen richtig schönen Mittwoch wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.